52 Runs, 52 Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Podcast von Rudolf Körber. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von 52 Runs, wir sind in der Folge 3. In der Folge 3 durch das erste Jahr Unternehmertum und in der Folge 3 haben wir heute zu Gast einen Werber aus Linz. Bernhard Buchecker ist seit über 20 Jahren erfolgreich in der Werbebranche und mit seiner Agenturgruppe Am Park seit dem Jahr 2001 als geschäftsführender Gesellschafter tätig. Das heißt, heute in diesem Podcast geht es ja irgendwo auch um mein Hauptthema in den letzten 25 Berufsjahren, nämlich um Werbung, Marketing, Markentechnik, Design, Branding und all diese schönen Dinge, die Marken nach außen tragen. Und ein herzliches Willkommen hier im 52 Runs Office, lieber Bernhard, servus.
Servus, lieber Rudi.
Zu Beginn gleich die entscheidende Frage, weil es hören uns ja Jungunternehmerinnen und Unternehmer, die überlegen, selbstständig zu werden oder die es schon sind. Und bei dieser Startfrage ist dann auch an dich als Erfahrener die Frage, was war denn so der entscheidende Punkt in dieser Phase davor und dann zu sagen, jetzt möchte ich aber selbstständig sein. Was hat dich da bewegt, diesen Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen?
Ja, eigentlich war es nicht irgendein besonderer auslösender Moment, sondern es hat sich einfach so ergeben. Also das Ganze ist entstanden aus dem Studium heraus, eigentlich schon durch eine Chance eines Studienfreundes, wo wir damals noch als Studenten gleich mal die Chance hatten, für Tiroler Skibindungen ins Rennen zu gehen und quasi hier zu pitchen gegen andere Agenturen. Das war eigentlich so dieses erste auslösende Projekt, das natürlich noch erfolgreichen Abschluss dann eine Fortsetzung bedurft hatte. Und das war der Startschuss, wo wir dann gesagt haben, ja, wir legen los und führen das eigentlich Schritt für Schritt in ein professionelles Unternehmen.
Das heißt, das war eigentlich ein richtig Sprung ins kalte Wasser.
Absolut. Also weder ein Businessplan, wir waren einfach überzeugt, wir können es besser als alle anderen und eine große Portion Hausverstand und so hat sich das Ganze ergeben.
Was man immer wieder merkt in der Phase und was wirklich hilft, ist nicht zu wissen, was alles sein könnte, sondern es einfach zu tun. Oder mit der Leichtigkeit geht man ja dann als Student oder Absolvent ins Rennen. Weil wenn man alles wüsste, was sein könnte, dann würde man es vielleicht eh nicht machen.
Ja, jetzt weiß ich, was alles sein könnte. Gut, quasi das am Anfang nicht zu wissen. Und ja, also wir haben nicht viel nachgedacht, sondern wir hatten auch keine Agenturerfahrung. Ich war nur der Einzige, zu Beginn waren wir eigentlich zu dritt. Ich war der Einzige, der Agenturerfahrung hatte mit einem Monat Praktikum. Das andere war eigentlich nur, sich selbst zutrauen, Mut zu haben und ja, Hausverstand, Hausverstand, Hausverstand.
Und für alle, die es da draußen nicht so ganz genau wissen, was eine Werbeagentur alles macht, wie breit ist denn das Portfolio oder was sind alles die Tätigkeitsbereiche?
Mittlerweile sehr breit, weil auch unser Portfolio sehr breit ist. Also das im Grunde kann man sagen, es geht um drei Hauptbereiche. Das eine ist das Thema Marke. Wie positioniert man Marken und wie bringt man das auch dann in eine visuelle Erscheinung? Also das Thema Branding. Der zweite Bereich ist integrierte Kampagnen oder Kommunikation. Das heißt klassische Werbekampagnen von B2B, also und Business-to-Business-Kommunikation bis B2C. Und der dritte Bereich ist der Digitalbereich, wo es von Social-Media-Marketing, Performance-Marketing bis zu Webauftritten geht.
Mhm. Und jetzt ist ja wichtig, dass wir für alle, die das noch nicht wissen und eben da ins kalte Wasser springen, doch einiges weiter transportieren. Und da bin ich sehr dankbar für eine Frage, die ich aus der Schweiz bekommen habe, nämlich von einem, würde ich sagen, alten Bekannten aus der Schweiz, der auch dort den Podcast gehört hat und der hat gesagt, frag doch nach den Erfolgsfaktoren. Und jetzt gibt's ja eigentlich Werbeagenturen, könnte man sagen, fast wie Sand am Meer. Aber deine Agentur hat es doch über 2 Jahrzehnte schon gemacht und allein das würde schon mal als großen Erfolg bezeichnen. Aber über die Jahre war ja ein Riesenwandel. Wenn man vor 20 Jahren über Drucksorten, über Lithografie, über Cartridge mit der Post irgendwo hinschicken gesprochen hat, dann ist heute einfach alles digitalisiert. Über diese Jahre, was würdest du sagen, waren die wichtigsten Erfolgsfaktoren für euch?
Ja, der wichtigste Erfolgsfaktor ist sicherlich, permanent neugierig zu sein, sich nicht auf Erfolgen auszuruhen. Ich glaube, es gibt keine dynamischere Branche als wie die Werbebranche. Damals noch, wie die Branche relativ definiert war mit den Disziplinen, klassische Kommunikation, digital, dann gab es vielleicht noch PR und diese drei Bereiche waren stark separiert. Selbst da hatte sich die Werbebranche permanent immer wieder neu erfunden mit unzähligen Passwörtern. Aber ich würde sagen, das Wichtigste ist, nie stehen zu bleiben, immer neugierig zu bleiben. Ja, welche Trends entwickeln sich auch weit über den Tellerrand zu blicken. Also auch sich nicht zu orientieren an Mitbewerbern in der Region. Wir haben eigentlich von Anbeginn damals auch noch als Studenten, zumindest in unseren Köpfen, das Ziel gehabt, wir wollen weit über die Grenzen des Landes, und da meine ich nicht das Bundesland, aktiv sein und Zeichen setzen.
Ein schwieriger Faktor dabei ist ja dann diese Kreativleistung, um die geht's ja, oder geistiges Eigentum, zu verkaufen. Und das ist aus meiner Sicht viel, viel schwieriger, wie ein Backel Schrauben verkaufen. Ja, ein Paket Schrauben kostet, keine Ahnung, 1,99, kann man bepreisen, kann man dann verkaufen. Aber in dem Fall geht's um Kreativleistung, die immer wieder von den Kunden oder von irgendwelchen Betrachtern, die glauben, es besser zu wissen, dann kommentiert wird. Das ist wie ein bisschen so am Fußballplatz, wo dann irgendwie 20.000 Leute im Stadion die besseren Trainer sein wollen. Und jetzt gibt's zwei sehr aktuelle Kampagnen, über die ich gern sprechen möchte, nämlich das eine Thema Kulturhauptstadt Salzkammergut und das andere das Thema Rebranding der Stadt Linz. Nämlich anschließend an die Frage, wie verkauft man Kreativleistung, ist mir bei Linz eingefallen, dass es bestimmt da ein paar ganz schlaue Diskutanten dann gegeben hat, die haben gesagt, ihr habt ja einfach nur das I umgelegt. Aber das I umlegen war sehr teuer. Wie rechtfertigt man sowas?
Die einfache Antwort, seid froh, dass wir nicht zwei Buchstaben umgelegt haben, sonst wäre es doppelt so teuer geworden. Na, aber im Ernst, Beispiel Linz ist auch ein vielleicht ein bisschen anderer Fall, weil hier ein sehr mutiger Weg der Agenturauswahl seitens des Kunden passiert ist. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man als Agentur zu Projekten kommt, die natürlich von uns präferierte, jemand möchte mit uns zusammenarbeiten, weiß, was wir können, und so entsteht eine Zusammenarbeit. Dann immer noch verbreitet, würde ich sagen, ist das Thema einer klassischen Ausschreibung. Das heißt, es werden mehrere Agenturen eingeladen und präsentieren ihre Ideen. Bei Linz war es ein bisschen anders. Da war es eine Mischform. Zum einen, dass man stark darauf geschaut hat, welche Referenzprojekte hat die Agentur vorzuweisen. Und die zweite Dimension war, wie beschreibt die Agentur den Prozess, den Weg, wie man so ein Projekt erfolgreich zu Ende bringt. Und diesen Einblick zu geben, wie arbeitet die Agentur, wie tickt die Agentur, wie definiert sie ihr Team, mit welchen Methoden arbeitet sie, ich glaube, das ist etwas, was immer wichtiger wird, weil, wenn man jetzt den Perspektivenwechsel macht auf Kundenseite, wird es immer wichtiger, einen Partner zu finden, der nicht nur eine tolle Kreativleistung bringt, sondern der auch die Kompetenz hat, gerade in so Systemen wie einer Stadt, wo es verschiedene Parteien gibt, wo es verschiedenste Abteilungen gibt, das heißt, da hat man mit so vielen Stakeholdern zu tun, hier einen Partner zu haben, der auch die Sicherheit bringt, ein Projekt erfolgreich zu einem Abschluss zu bringen. Es klingt banal, ist aber in solchen Systemen keine leichte Herausforderung.
ist absolut verständlich, dass bei dieser hohen Anzahl an Stakeholdern der Weg dorthin und den zu beschreiben und zu verfolgen wahrscheinlich mindestens so wichtig war wie das Ergebnis selbst. Und eine ähnliche Sache mit sehr vielen Stakeholdern und auch ein sehr, würde man sagen, medial sehr stark diskutiertes Thema war dann das Thema Salzkammergut. Was war da euer Part bei der Eröffnungskampagne der Kulturhauptstadt?
Also wir haben die Gesamtkommunikation für das Projekt verantwortet und da zählt natürlich, weil die ursprüngliche Frage war, wie kommt man zu solchen Aufträgen? Auch hier natürlich, wir sind haben schon Kulturhauptstadt-Erfahrung. Wir haben ja Linz 2009 auch gemacht. Und das sind natürlich so außergewöhnliche, spezielle Projekte, wo, wenn man einen Agenturpartner findet, der quasi schon einmal so ein Projekt realisieren konnte, natürlich man hier klar die Nase vorn hat gegenüber anderen Mitbewerbern. Also hier geht es einfach wirklich um diese Kompetenz, Kulturkommunikation zu machen. Das ist ja auch wiederum ein spezieller Fall. Das darf nicht zu werblich sein, es darf aber auch nicht Kunst sein. Es muss quasi reiben, es hat einen gewissen Auftrag für Diskussionen zu sorgen und muss innerhalb kürzester Zeit eine hohe Aufmerksamkeit für ein spezielles Projekt schaffen. Und da kam uns natürlich zugute, dass wir hier die Erfahrung von Linz 09 mitnehmen konnten in so ein Projekt.
Und jetzt muss ich nochmal fragen, zu den vielen Stakeholdern, ist dann das Thema Durchhaltevermögen auch eines, das euch besonders gut auszeichnet?
Durchhaltevermögen und ich würde sagen, das Thema Mediatorenqualität auch mitzubringen. Das heißt, man hat ja hier mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen zu tun. Gerade bei diesem angesprochenen Projekt, da geht es einerseits natürlich um das Team der Kulturhauptstadt, da geht es um Tourismusverbände, da geht es um Wirtschaftskammer und andere Multiplikatorengruppen und behaupte mal, die sprechen alle eine unterschiedliche Sprache. Hier ging es oftmals auch um Vermitteln und Verständnis gegenseitig für sein Projekt zu schaffen.
Mhm. Ein weiteres Beispiel, das mir aufgefallen ist auf eurer Website und dort schon sehr lange, weil wir uns ja schon einige Zeit kennen, ist ein weiteres Projekt, das auch, ich würde sagen, die Erfolgsfaktoren von euch beschreibt, nämlich die Zusammenarbeit mit Swarovski Optik ist auch schon über 2 Jahrzehnte alt und eine Agentur, die einen Kunden, noch dazu so einen namhaften, so lange betreut, würde ich sagen, die hat auch was richtig gemacht. Worauf kommt es denn bei dieser Zusammenarbeit an?
Ja, da möchte ich vielleicht 2 Dinge erzählen. Das erste ist, weil es ist ja ein Podcast vor allem auch für Jungunternehmer. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil wir waren damals 5 Jahre alt, also noch relativ frisch. Und wie schafft man es quasi als damals noch kleines Team doch an so eine spannende Marke zu kommen? Und das ist vielleicht so ein bisschen erste Message, man kann nicht groß genug denken und man kann auch nicht mutig genug sein. Und damals sind wir zu diesen Kunden gekommen, indem wir dort angerufen haben und gesagt haben, wir haben eine geniale Idee für euch und möchten gerne einen Termin. Und hatten auch das Glück und die Gunst der Stunde, dass am anderen Ende ein mutiger Marketingleiter saß, der gesagt hat, okay, das schauen wir mal an. Und so ist man quasi in ein Gespräch gekommen und daraus hat sich dann ein erstes Testprojekt ergeben und eigentlich eine sehr lang andauernde Zusammenarbeit. Der zweite Punkt ist, wenn man dann natürlich in so einer Zusammenarbeit ist, dass man permanent Impulsgeber sein muss. Das heißt, dass man sich auch als Agentur weiterentwickelt, dass man nicht nur Erfüllungsgehilfe ist und brav quasi Aufgaben abarbeitet, sondern immer wieder versucht, neue Impulse in so eine Zusammenarbeit zu bringen, neue Sichtweisen zu bringen, auch hier ein bisschen vielleicht Treiber von Innovation zu sein und so quasi gemeinsam mit dem Kunden eine Marke weiterentwickeln kann.
Vielleicht kannst du anhand von dem Beispiel oder diesen Kunden nur mal kurz umreißen, wie sich die Branche auch gewandelt hat die letzten 20 Jahre, weil in den ersten Gesprächen und vielleicht kannst du uns dann sagen, was diese spannende Idee damals war, aber irgendwo wird das Hauptthema Print, Druck, Ähnliches gewesen sein und wie sie dann die Arbeitsbereiche gewandelt haben. Heute ist dort das Thema Content, Content und nochmal Content drinnen. Also vielleicht wäre es spannend, wenn du uns über diesen Weg was erzählst.
Ja, die erste Idee war überhaupt eine Produktidee. Also wirklich sehr weit gedacht und vielleicht sogar ein bisschen frech und mutig. Aber wie wir begonnen haben, natürlich war es noch viel printlastiger als wie jetzt. Also vor allem auch gerade, wenn man sich den Digitalbereich anschaut, früher war es eine Website und damit war es getan. Dann kam vielleicht nur das Thema Facebook-Auftritt dazu und mittlerweile ist ja gerade auch der Digitalbereich sehr, sehr vielschichtig und unterschiedlich. Weiters ist es uns auch gelungen, gemeinsam mit dem Unternehmen einen Weg zu beschreiben, wo man von reiner Produktkommunikation mehr zu dem Thema Geschichten erzählen gegangen ist. Das heißt, man schafft wirklich eine Welt um eine Marke, die Menschen dazu einlädt, diese Welt zu teilen mit dieser Marke. Und so entsteht so etwas wie eine Verbindung, die weit auch über der Produktebene liegt und die Menschen dann ja fasziniert und zu Fans einer Marke macht. Und das war eigentlich auch ein Bereich, den wir gemeinsam mit dem Kunden entwickeln konnten, wo wir auch gefordert waren, permanent zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Und ja, bin recht stolz auf diese Zusammenarbeit.
Wie lange ist denn dieser Moment her, wenn man jetzt die Frage stellen würde nach dem Game-Changing-Moment bei diesem Kunden oder generell in der Branche? War das so ein schleichender Prozess oder war irgendwann der Moment, wo man gesagt hat, okay, dieses Internet geht jetzt nicht mehr weg?
Ja. Es gibt keinen besonderen Moment, wo man sagt, so, das war irgendwie ausschlaggebend, sondern es ist einfach ein permanentes, wo können wir Dinge anders denken, wo können wir Dinge verbessern, wo beobachten wir Trends oder Kommunikationsentwicklungen im Markt und wie können wir das transferieren auf diese Projekte?
Mhm. Bei dem kreativen Schaffen in der Agentur, ihr seid ein Team von über 20 Kreativen. Wer ist denn da im Team dein wichtigster Sparringpartner?
Also das Wichtigste ist einmal das Team. Also ohne Team würde das alles nicht funktionieren. Und wir haben das Glück, dass wir ein Team sind aus sehr, sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und ich glaube, die Summe dieser unterschiedlichen Persönlichkeiten, die nicht nur ihre unterschiedlichen Expertisen haben, sondern die auch als Persönlichkeit verschiedenste Sichtweisen auf Aufgabenstellungen bringen, das ist das, was uns, glaube ich, stark macht. Als Sparringpartner natürlich ist einmal mein Partner, mit dem ich gegründet habe, für mich ganz entscheidend. Das heißt, wo man hier natürlich über die über 20 Jahre das gemeinsam aufgebaut hat, wo man auch ein gutes Korrektiv hat, wie man sich ergänzt. Aber im Laufe der Zeit sind mehr und mehr Menschen eigentlich dazugekommen, die wichtig sind. Das, was ich vielleicht Jungunternehmen mitgeben kann. Wir haben aus meiner Sicht, hätten wir sogar früher damit starten können, wirklich auch Meinungen von außen noch stärker reinzuholen. Warum? Man hat den Bonus, wenn man noch relativ frisch und jung am Markt ist, dass man zu jedem Menschen gehen kann und ihn fragen kann, wie machst du das oder gib mir ein Feedback zu dem, wie ich die Dinge angehe und es wird dir jeder alles erzählen. wenn man dann eine gewisse Größe hat oder wenn man sich etabliert hat, dann erzählen sie nicht mehr so frei von der Leber weg, quasi aus dem Nähkästchen. Und ich glaube, wenn ich zurückblicke, was ich da oder dort vielleicht ein bisschen anders machen würde, dann würde ich noch viel früher zu spannenden Menschen gehen und sie fragen und sie ausfragen eigentlich, worauf legen Sie Wert? Was haben Sie anders gemacht? Wie reflektieren Sie auf die Dinge, die wir machen? Weil es einerseits den Netzwerk erweitert und andererseits irrsinnig inspirierend ist. Wir hatten ja auch, das war Ende, oder ich glaube 2005 war das, wo wir mit einer zweiten Agentur in Linz, mit dem Reinhard Haslinger, einmal so einen Austausch gemacht haben. Damals waren wir noch relativ klein, haben wir quasi die Idee gehabt, ne, mit dem setzen wir uns einmal zusammen und das wird einmal, dem haben wir mal unsere Probleme geschildert. Und aus diesem Gespräch heraus ist dann eigentlich eine Arbeitsgemeinschaft entstanden, eben für das Kulturhauptstadtprojekt 2009, das wiederum dann dazu geführt hat, dass wir sogar die beiden Agenturen fusioniert haben. Also da sieht man, wie auch aus einem einzelnen Gespräch und dass man einfach jemand einmal fragt, heraus ein ganzes Unternehmen entstehen kann.
Jetzt möchte ich nochmal kurz auf das Team zurück, weil viele Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer stellen sich ja die Frage, dieser Sprung von 0 auf 1 Mitarbeiter ist ja oft viel schwieriger wie der Sprung dann von 1 auf 10. Wie war das bei euch? Wer ist als erstes dazugekommen und wie lange habt ihr sozusagen einmal nur die Gründer gearbeitet und dann Mitarbeiter gehabt?
Genau kann ich es nicht mehr sagen, aber wir haben 2001 oder sagen wir so 1999 so halb inoffiziell gestartet, 2001 dann offiziell, also 1999 war es nur so richtig aus dem Kinderzimmer raus, 2001 offiziell gestartet und hatten dann 2002, das war nach diesem ganzen New Economy Crash, die Idee gehabt, eine Online-Agentur in Wien zu gründen, das heißt aus einem Konkurs einen Teil eines Teams heraus aufzufangen und quasi eine Online-Agentur in Wien zu starten. Das heißt, wir haben eigentlich ein Jahr oder eineinhalb Jahre nach unserem Bestehen gleich einmal zwei Unternehmen. Das Wiener Unternehmen hatte damals, glaube ich, zu Beginn 13 Mitarbeiter, wenn ich mich richtig entsinne. Und wir waren in Linz, glaube ich, damals nur 4 oder 5, also da haben wir unsere ersten ein, zwei Leute dabei gehabt. Das heißt, das ist bei uns irrsinnig rasch gegangen, zu Beginn einmal so für ausfertigende Tätigkeiten. Das heißt, das war nur relativ klar und abgrenzbar. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Spannend wurde es dann später, und das war dann so 2010, wo wir oder 2011, wo wir dann auch Leute gehabt haben, die zum ersten Mal auch Tätigkeiten konnten, die wir selbst nicht mehr erledigen konnten. Das war vor allem im Online-Bereich und das war für uns auch so ein erster neuer Schritt, dass man nicht so das Gefühl hatte, wenn alle Stricke reißen, können wir uns alleine zu zweit in der Kammerl setzen und die Jobs erledigen, sondern wenn man das Gefühl hatte, okay, jetzt haben wir doch gewisse Experten im Team, ohne die würden wir manche Dinge gar nicht mehr schaffen können.
Das klingt nach einem spannenden Sprung im Jahr 2, nicht von 0 auf 1 Mitarbeiter, sondern auf 2 Unternehmen und 13 Mitarbeiter. Ja? Also Respekt, was da damals schon passiert ist. Ich habe jetzt bei allen künftigen Podcasts, weil im Internet so tolle Sprüche kursieren, besonders jene von Bodo Schäfer, die gefallen mir besonders. Wenn wir nicht scheitern, wachsen wir nicht. Ja, den habe ich dir heute mitgebracht und der betrifft eine Frage, die ohnehin immer vorkommt, weil ich glaube einfach, dass man von den Bereichen, wo man mal auch gescheitert ist auf dieser Reise, einfach am meisten lernen kann. Ja, weil von außen klingt doch fast jedes Unternehmen klasse. Man schaut sich eine Website an, man ist begeistert, man sieht nur die erfolgreichen Bereiche, aber was steckt eigentlich dahinter und wo gab's Hürden, die dann vielleicht gar nicht zu überspringen waren in der Unternehmensgeschichte. Und das interessiert besonders, weil man eben daraus sehr viel lernen kann. Also die Frage ist die nach einer Niederlage in diesen 2 Jahrzehnten. Gab es da was?
Ja, also Gott sei Dank nicht so eine vernichtende Niederlage. Ja, es gibt immer wieder Rückschläge. Und wenn ich so zurückblicke, was waren das für Rückschläge? Ja, sicherlich eine kritische Situation war mal, wir haben einmal eine Trennung gehabt eines Gesellschafters. Das ist immer eine Herausforderung. Das war 2010 oder 2009 eigentlich, genau. Das war sicherlich ein sehr herausfordernder Moment für uns. Man startet mit Euphorie, da ist immer alles wunderbar, denkt gar nicht daran oder zu wenig daran, wie kann das auch einmal ausschauen, wenn man die Entscheidung trifft, man möchte getrennte Wege gehen. Und das ist sicherlich etwas, was man unbedingt gerade wenn man gründet, nicht genug darauf achten kann, diesen Fall mitzubedenken. Ja, das ist aber, glaube ich, schon in einem anderen Podcast schon mal toll behandelt worden. Aber es ist wirklich essentiell. Ja, wir haben daraus gelernt. Wir sind ja, wie ich zuerst besprochen hatte, dann später fusioniert mit einer zweiten Agentur. Und die Vereinbarungen und die Verträge, die wir da auch dann wieder gemeinsam formuliert hatten, haben eigentlich begonnen. Wie denken wir das Szenario, wenn es wieder eine Trennung gibt? Und erst wenn da Klarheit war und ein gutes System für beide Seiten am Tisch gelegen hat, haben wir dann die üblichen Formalitäten quasi in Verträge gegossen. Das war eigentlich ein gutes Learning daraus und hat uns dann wirklich auch geholfen, wie dann dieser Schritt notwendig war.
Also da gebe ich dir recht, das war die Folge 2 mit der Karin Heschel-Bolzhofer, wo sie sehr eindrucksvoll und spannend geschildert hat, welchen Weg diese Trennung der Gesellschaftsanteile von ihr mit den Brüdern und dem Vater genommen hat. Also das ist nichts, was man irgendwo im Vorbeigehen als Tipp bespricht, sondern es ist einfach essentiell, wie die Anteile aufgeteilt sind und dass alles so geregelt ist, dass auch ein Exit-Szenario in den Verträgen verankert ist.
Eine zweite Geschichte fällt mir auch ein. Wir haben dann eben mit dem Wiener Unternehmen die Situation, dass wir Das hat sich dann entwickelt in eine Softwareentwicklung, wo wir dann zum Beispiel auch einen Investor mal hereingeholt hatten. War ein tolles, spannendes Projekt, ist aber leider nicht aufgegangen. Also wir haben hier auch viel Geld vernichtet. Das Learning für mich daraus war einerseits klarer im Vorfeld abzugrenzen, wie weit möchte man auch finanziell gehen. Man unterschätzt das auch oft, dass man sich, wenn ein Projekt sich nicht erfolgreich entwickelt, passiert das nicht von einem Tag auf den anderen. Das ist nicht etwas, was schwarz-weiß klar ist, sondern die Hoffnung stirbt zuletzt. Und man übersieht, oder es ist sehr leicht, dass man übersehen kann, dass man sich auch finanziell übernimmt. Das heißt, ratsam ist es auch, sich für sich klar abzugrenzen, wie weit möchte ich gehen, wie weit ist auch mein Spielkapital, dass ich bereit bin, in so ein Projekt hinein zu investieren. Das ist das eine. Und natürlich auch sich bewusst zu machen, vor allem wenn man neue Investoren an Bord holt, wie ist hier die Unterschiedlichkeit des persönlichen Settings der verschiedenen Personen. Man hat oft, gerade kann man vorstellen, bei Startups Chancen und Möglichkeiten, dass irgendwelche Business Angels eintreten. Man muss sich aber auch immer bewusst machen, mit dem Kapital, das vielleicht am ersten Blick verlockend ist, eine Person sich an dem Unternehmen beteiligt, dass das aber ich sage jetzt einmal, Spielgeld oder ein sehr, sehr überschaubares Risiko für die Person ist, die hier neu dazukommt. Für einen selbst, aber als Neugründer, wenn man jetzt nicht, weiß ich nicht, in einer tollen Erbgeneration sich dazuzählen darf, quasi, dass man hier dementsprechend finanziell ausgestattet ist, kann es aber vielleicht existenziell sein. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, hier zu schauen, welche Gleichgewichte herrschen hier vor. Ist es für mich existenzbedrohend, für den anderen ein überschaubares Risikoinvest? Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, hier sich das bewusst zu machen.
Weil eben beide Seiten unterschiedliche Ziele haben. Der junge Gründer will das Unternehmen nach oben bringen, der Investor will irgendwann einmal beim Exit ein X-faches seines Investments wieder zurückhaben. Und da muss man sich ja die andere Seite dann sicher sehr bewusst machen. Mhm. 52 Runs hat dann auch natürlich 52 Tipps in dem erscheinenden Buch parat und dazu natürlich dann zum Schluss die Frage aus den Erfahrungen deiner über 20 Jahren als Unternehmer. Welchen Tipp würdest du den jungen Unternehmerinnen und Unternehmern mit auf die Reise geben oder sind es vielleicht sogar mehrere Tipps?
Ja, noch so langer Zeit gäbe es schon einige Tipps. Ich würde vielleicht ein paar Tipps, die mir einfallen, kurz zusammenfassen. Früh genug in Experten investieren. Man ist am Anfang meistens natürlich, wo man gerade startet, verführt, darauf zu achten, nicht zu viel Geld auszugeben. Das ist ja grundsätzlich nichts Falsches. Jedoch zahlt es sich aus, von Anbeginn in einem Professionisten hinsichtlich Steuerberater, hinsichtlich Rechtsanwalt oder auch sogar hinsichtlich Unternehmensberatung zu investieren. Das kommt doppelt und dreifach zurück. Das Zweite ist, sich nicht Hals über Kopf in ein Risiko zu stürzen. Es klingt oft verlockend, wenn man so Start-up-Geschichten hört, wo irgendeine Idee aufgegangen ist und dann spricht man da von irgendwelchen Unicorns oder irgendwelchen millionenschweren Unternehmen, die quasi aus der Garage heraus sich entwickelt haben. Man muss sich bewusst sein, dass die Quote von neu gegründeten Unternehmen nicht bei 100% liegt, dass das erfolgreich ist und dass aus meiner Erfahrung alle erfolgreichen Menschen ein sehr, sehr kalkuliertes Risiko immer eingegangen sind. Das klingt immer so Hals über Kopf, sich in ein Abenteuer hineinzuschmeißen, aber erfolgreiche Menschen haben eine sehr genaue Überlegung und eine Abwägung, wie hoch ist das Risiko, wo ich mich hineinstütze. Also hier wirklich Hausverstand, Hausverstand, Hausverstand. Und das Dritte ist vielleicht das, selbstkritisch zu sein. Nicht sich als Opfer zu sehen oder Ausreden zu suchen, sondern zu schauen, wo kann man Dinge verändern, die in den Rahmenbedingungen, ob das jetzt wirtschaftlicher Natur sind, ob das jetzt aufgrund der Kundenseite ist, wo kann man selbst sein Setting verbessern, weiterentwickeln, damit man erfolgreich am Markt ist.
Drei Tipps in einem Podcast, das freut mich ja ganz besonders. Und vor allem der erste gefällt mir, weil natürlich zu Beginn sehr stark gespart wird und das Invest dann zu der Zeit in einen guten Juristen, in einen guten Steuerberater und Unternehmensberater ist schon ein sehr wertvoller Input. Ich danke sehr herzlich, dass du deine Erfahrungen der letzten zwei Jahrzehnte mit uns teilst und all das Wissen weitergibst, weil es wird da draußen sicher erfolgreich verwertet werden. Das freut mich sehr, dass du heute da warst. Herzlichen Dank, Bernhard Buchecker von der Gruppe Am Park in Linz. Und ein weiteres Dankeschön geht an Stefan Wildi, Vertriebsleiter der Prefa in der Schweiz, wo man uns auch hört, ein herzliches Grüß Gott oder Grüezi in die Schweiz. Und die Hörerzahlen zeigen auch, dass man durchaus auch in Deutschland Interesse an diesem Podcast hat, obwohl da natürlich der österreichische Dialekt mitschwingt. Das sei an dieser Stelle verziehen. Also nochmal, Bernhard, herzliches Dankeschön fürs Dasein. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Alles Gute mit der Gruppe Am Park und bis bald.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war die neue Folge von 52 Runs. Das Buch zum Podcast ist erhältlich über 52-runs.com. Der Reinerlös aus diesem Projekt geht an die Wings for Life Rückenmarksforschung. Abonniert jetzt den Kanal und seid auch das nächste Mal wieder dabei.